Folge 5. Donovan. Schottland, Erfolg Castle, 6. September 2014.
Das Fiedeln des Computertelefons holte mich aus dem Schlaf. Es war noch dunkel und die Leselampe tauchte mein Bett in eine diffuse Insel des Lichts. Der Vibrationsalarm ließ das Telefon auf dem Nachttisch herumskaten. Ich tippte verschlafen auf die Freisprechtaste. Hallo? Don, bist du es? Hier ist Karen. Ich war schlagartig wach. Karen, wie geht es dir? Ich hatte ihr Bild von unserem letzten Treffen in Naples vor Augen. Sonnengebräunt, schulterlange braune Haare, grüne Augen, leichtes Make-up und eine tadellose Figur. Don, sie klang etwas außer Atem, hier ist einiges los. Hat Megan schon mit dir gesprochen? Vorhin, sie sagte, du hättest in Guatemala eine Maya-Stadt entdeckt. Gratulation. Danke. Leider habe nicht ich sie gefunden, sondern ein amerikanischer Professor bei einer missglückten Rettungsaktion für einen seiner Studenten, antwortete sie betrübt. Den Studenten konnte ich noch retten, der Professor ist leider ertrunken. Sie machte eine kurze Pause. Kurz vor seinem Tod hat er allerdings eine sehr bemerkenswerte Stele gefunden. Die Verbindung klickte ein wenig. Wie kann ich dir helfen, Karen? Megan sprach von einem unbekannten Hieroglyphen auf der Stele. »Ich denke, das beschreibt es, Don«, antwortete sie wieder zügiger, froh, das unglückliche Thema des toten Professors verlassen zu können. »Es sind allerdings nicht unbedingt Hieroglyphen, sondern es sind auch Zeichen dabei, die eher eine Ähnlichkeit mit Bildern oder Piktogrammen aufweisen. Das ist zurzeit die Sensation und einer der Gründe für die Aufregung hier und für meinen Anruf.« Sie machte eine kurze Pause, in der die Leitung rhythmisch aussetzte. »Du, wissen, der Ballspielplatz ist noch vollkommen ötet.« Er liegt jetzt sozusagen in einer Höhle, in der 3 das Wasser steht. Der Grund ist mit Geröll und Schlamm übersät und wir hatten große Pumpen vor Ort, um das Wasser saugen. Das hat sich allerdings sehr schnell als ein Unterfangen herausgestellt. Das Wasser ist aus dem Kalkgestein schneller nach, als wir es hochpumpen konnten. Seit 3 Tagen arbeiten jetzt Taucher in der Höhle, um die Trümmer auf dem Boden zu untersuchen. Und dabei haben wir die Stele, denn... Vor lauter Begeisterung geriet ihr letzter Satz etwas schrill. Die Stele liegt noch zum großen Teil ungefähr 6 Meter hoch. Ihr Gewicht schätze ich ihrer Größe auf ungefähr 25 Tonnen. Sie muss in der Mitte des Ballspielplatzes gestanden haben und wurde mit ihm verschüttet. Sie ist nur sehr samm mit Hieroglyphen überzogen und für ihr Alter in Stand. Mir gefallen nur 2 Sachen nicht. Sie machte eine kurze Pause. Die Leitung setzte nach wie vor rhythmisch aus. Einen sind an der Stele die Bild... Glyphen zur Verzierung nur sehr spärlich vorhanden. Etwa 5% der Oberfläche sind graviert. Normal sind Werte zwischen 50 und 5%. In den Augen der klassischen Maya eine ungeheure Verschwendung. Zum anderen 8 Zeilen Zeichen, die keine Hieroglyphen sind und auch keiner Schrift der anderen Mittelam-N-Kulturen ähneln, mit denen die Maya Handelsbeziehungen pflegten oder feindliche Auseinandersetzungen. Ich bin daher der Ansicht, dass sie nicht von den Maya oder mittel- oder südamerikanischen Kulturen stammen. Megan sagte mir, du würdest sie möglicherweise als Datum interpretieren, warf ich ein. Don? Die Verbindung wurde schlechter. Kann dich nur schwer stehen. Die Leitung setzte ein paar Sekunden komplett aus. Rekonstruieren, dass ich nur daraus vermute, dass sie direkt auf ein Datum in Schreibweise der großen Kalenderrunde der Maya folgen. Karens Stimme klang jetzt erschöpft. Don, ich rufe dich an, weil ich damit nicht weiterkomme. Es ist... Und ich, dass von der richtigen Deutung dieser Inschriften sehr viel abhängen. Meine Gedanken liefen auf Hochtouren. Die Möglichkeit einer Datumsangabe auf einer Maya-Stele, die nicht in Maya verfasst war, das wäre so interessant wie einzigartig. Konntest du die Stele oder die Inschrift darauf datieren? Don? Nicht. Wir haben bis jetzt nicht bergen können. Dazu muss erst der erweitert werden, damit wir mit dem schweren da reinkommen. Das Hieroglyphendatum bezeichnet umgerechnet ein R... um 560 nach unserer Zeitrechnung. Nachchristige, so viel zur Eigenaussage der Stele. Die Leitung klickte laut. Danach war die Übertragung schlagartig besser. Wann die Inschrift gemacht wurde oder die fremden Zeichen ergänzt wurden, ob das nachträglich oder zeitgleich geschah, ich habe wirklich keine Ahnung. Sie schwieg und ließ mir Zeit, das Gehörte zu verarbeiten. Beunruhigt bin ich über die Machart und das Material der ganzen Stele. Ihre Oberfläche, sie ist extrem regelmäßig, als wenn sie aus einer Form gegossen wäre. Das Material sieht aus wie Granit, aber wenn es Granit ist, wäre das der feinste Granit, den ich je gesehen habe. Er ist regelrecht poliert und hat die Jahrhunderte im Wasser ohne sichtbare Schäden oder Verunreinigungen überstanden. Und am sonderbarsten finde ich die Wärme, die von dem Material ausgeht. Ich kramte meine Konzentration wieder zusammen. Wärme? Ja, sie hat genau 36 Grad und liegt seit, wenn das Datum stimmt, fast 1500 Jahren in 15 Grad kaltem fließenden Wasser. Karen klang ratlos. Warm? Ich brummelte ratlos vor mich hin. Was meinst du mit warm, Karen? Ist sie etwa radioaktiv? Ich fühlte meine innere Unruhe ansteigen. Nein, das haben die Taucher sofort überprüft. Außer der konstanten Wärme gibt es keinerlei andere Strahlung an der Stele. Wann kann ich sie sehen, Karen? Ich musste dahin, das war mir schon länger klar geworden. Sobald du hier sein kannst, Don, du musst sie vor Ort untersuchen. Die Behörden verhalten sich sehr sonderbar und verweigern jegliche Ausfuhrgenehmigung. Sie haben das Areal großräumig abgesperrt. Die Wärmestrahlung hat uns eine unangenehme Aufmerksamkeit der Regierung beschert. Du solltest dich beeilen, ich vermute, dass sie die Stele abtransportieren werden, sobald sie sie bergen können, um sie selbst zu untersuchen. Dann ist sie für uns möglicherweise unerreichbar. Mein Gehirn arbeitete fieberhaft. Was ist die nächste größere Stadt in der Nähe? Fragte ich sie. Mexico City. Von dort kannst du dich mit einem Miethubschrauber nach Flores rüberbringen lassen. Sag mir vorher Bescheid, wenn du weißt, wann du ankommst, damit ich das hier mit den Behörden vorbereitend klären kann. Wie lange wirst du brauchen? Ich dachte angestrengt nach. Weiß ich nicht. Morgen habe ich eine wichtige Veranstaltung, die ich nicht absagen kann. Sonntag komme ich dazu, alles an der Uni und für meine Reise zu organisieren. Und Montag könnte ich abfliegen. Ich sah auf den Kalender des Computertelefons. Was meinst du, wie lange werde ich wegbleiben müssen? Das hängt davon ab, wie tief du dich in diese Ausgrabung reinhängen willst. Ich fühlte ihr Lächeln. Ich denke, ich kann dich nicht einfach wieder wegschicken, falls du eines der wichtigsten Teile des Puzzles für mich gelöst hast. Da hatte sie verdammt recht. Das klang wirklich sehr interessant und meine letzte Feldarbeit lag bereits 2 Jahre zurück. Ich melde mich in 2 Tagen. Wenn du ein Foto von der Inschrift machen und es mir an meine Telefonnummer schicken könntest, dann hätte ich die Möglichkeit, bereits im Flugzeug zu beginnen. Geht das? Ich brannte darauf, die Schrift zu sehen. Das kann ich hinbekommen, wobei ich damit gegen die Regeln hier verstoße. Aber ich denke, das ist es wert. Gut, dann bis Sonntag. Ich überlegte kurz. Ich freue mich, Karen, brachte ich noch hervor. Ich freue mich auch, Don, sagte sie sanft und legte auf. Ich sah auf die Uhr, es war 6.15 Uhr. In 2 Stunden würden die Teilnehmer der Highland Games im Burgsaal frühstücken. An Schlaf war für mich jetzt nicht mehr zu denken. Ich entschloss mich kurzerhand für einen Trainingslauf und suchte im Schrank nach Sportsachen. Gordon hatte wie immer an alles gedacht. Danach beeilte ich mich mit dem Duschen, zog meinen McAllen-Tartan an und checkte routinemäßig das Computertelefon. Erneut war ein Anruf von einer Verwaltungsnummer des Instituts drauf. Ich vermerkte mir den Rückruf gleich als erstes für Montag. Das Frühstück verlief im Wesentlichen ruhig. Einige Familienmitglieder sahen noch sehr mitgenommen vom gestrigen Abend aus und sicherlich würde es heute noch schlimmer kommen. Highland Games sind nichts für zimperliche Gemüter. Kenneth oder George Mason waren noch nicht zu sehen, dafür aber Megan mit einer herausgeputzten Marie, die unter ihrem maßgefertigten Tartan kaum zu erkennen war, aber fröhlich in die Runde quakte. Wir aßen unseren Porridge zusammen, tranken dazu schwarzen Kaffee und fütterten Marie abwechselnd von unseren Tellern. Ich erzählte Megan von meinem nächtlichen Telefonat mit Karen. Sie enthielt sich jeglichen verbalen Kommentars, strahlte mich jedoch offen an, als ich meine bevorstehende Reise erwähnte. Vater, George Mason, Sir William und Brian begegneten uns beim Herausgehen. Wir verabredeten uns um 8:30 zur Abfahrt vor dem Hauptgebäude. Brian sah gut aus wie immer, keine Spur von Kopfschmerzen oder ähnlichem. Er war einfach zu gut im Training. Die Fahrt nach Bremer schafften wir in 35 Minuten, da wir vor den Touristen, die sich üblicherweise erst gegen 10 Uhr einfanden, dort sein konnten. Mein Vater trennte sich von uns direkt nach der Ankunft, um zum Treffen der Chieftains zu gehen. Wir hatten daher noch reichlich Zeit und ich schlenderte mit Brian langsam über den weiten Grasplatz, wobei George Mason sich uns unverhofft anschloss und uns in ein paar Schritten Entfernung folgte. In 1 Stunde würde sich die Stätte in eine tosende Wettkampfarena verwandelt haben. Wir trafen auf einige bekannte Gesichter des MacDonald und MacDuff Clans, mit denen wir ein paar Worte wechselten. Es war relativ viel Polizei vor Ort, ein sicheres Zeichen dafür, dass sich die königliche Familie heute zeigen würde. Der Wind strich frisch über den Platz, erste herbstliche Düfte lagen in der Luft. Wir beendeten unsere Runde hinter der Holzplattform für die Tanzwettbewerbe und gingen in eines der weiß-grünen Zelte, die am nördlichen Rand der Wettkampfarena für die Teilnehmer aufgebaut worden waren. Die erste Piper-Band des Tages kam in Formation die Straße von Bremer herauf und weckte mit dem Stück Zu den Fahnen-Clans auch die letzten Langschläfer im Ort. Im Zelt hatte das Volksfest schon begonnen und ich lief diesmal in Brians Kielwasser bis zum Tresen vor. Wir genehmigten uns ein Pint Ale zum zweiten Frühstück. George Mason hatte unsere Einladung ins Zelt dankend abgelehnt.
Corun. Ein Roman von Michael R. Beyer. Mehr über das Buch und Online-Bestellmöglichkeiten finden Sie im Internet auf corun.de. Nächste Woche mehr im Corun Podcast. Sie hörten eine Earpaper-Produktion. Mehr Informationen finden Sie online unter earpaper.de.